Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Hallo, guten Abend. Diese Themen interessieren uns heute. Post für Angela Merkel. Die Kultursekretariate in Nordrhein-Westfalen fordern in einem offenen Brief einen Rettungsschirm für die Kultur. Das Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam hat eine neue Direktorin. Wir sprechen mit der Historikerin Miriam Rürup. Und Fluchtpunkt flexible Filmauswertung. Warner Brothers probieren eine neue Vermarktungsstrategie aus. In diesem Corona-geprüften Krisenjahr muss die Bundesregierung einen Hilfsfonds nach dem anderen auflegen. Die Kultursekretariate in Nordrhein-Westfalen vertreten rund 100 Städte. In einem offenen Brief an die Kanzlerin fordern sie einen Rettungsschirm für die Kultur. Das Schreiben endet mit der Bitte, die Kultur zu stärken, wo Demokratie täglich gelebt und erstritten werden muss, in den Städten und Gemeinden. Unterzeichnet hat den Brief unter anderem Christiane Zang. Sie ist Vorsitzende des Kultursekretariats Wuppertal, das die 21 größten Städte in Nordrhein-Westfalen vertritt. Guten Abend, Frau Zang.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Ein Rettungsschirm für die Kultur, das klingt doch ziemlich dramatisch. Was hat Sie veranlasst, diesen offenen Brief zu schreiben?
Zunächst einmal war es uns ganz wichtig, uns als Kommunen, die wir die wesentlichen Kulturträger in unserer Gesellschaft sind, eine Stimme zu verleihen. Wir hören in den täglichen Nachrichten sehr viel von dem Bund, von der Bundeskanzlerin und ihren Sitzungen mit den MinisterpräsidentInnen. Wir hören aber wenig von den Kommunen selber. Es sind aber die Kommunen, die die Kultur letztendlich ermöglichen, die das hauptsächliche Geld für die Kultur geben. Und dort findet die Kultur überhaupt statt. Und deshalb war es uns ganz wichtig, unsere Stimme zu erheben und zu sagen, bitte lasst uns zu dritt an einen Tisch setzen und über die Kultur in unserer Gesellschaft, ihre Zukunft in der Gesellschaft sprechen. Das war ein Beweggrund. Der zweite Beweggrund war, dass wir festgestellt haben, dass viele Künstler und Künstlerinnen sich äußern. Und uns war wichtig, uns solidarisch mit den Kulturschaffenden zu zeigen und auch da ein Zeichen zu senden. Wir kämpfen für euch, wir kämpfen für die gemeinsame Sache.
Reichen die bisherigen Programme von Bund und Ländern denn nicht, um die Kulturschaffenden im Land zu stützen?
Sie reichen, jawohl, und wir sind überglücklich und das schreiben wir auch in unserem Schreiben an Frau Merkel. Da bedanken wir uns zunächst einmal für die sehr schnelle, sehr unbürokratische Hilfe, die insgesamt uns und den Kulturschaffenden gewährt wurde und übrigens auch im Schulterschluss mit dem Land. Das Land NRW hat immer abgewartet, was macht der Bund, und hat dann sozusagen da, wo noch Bedarfe waren, die die Bundesmittel nicht deckten, ist eben dann unser Land NRW eingesprungen, hat Frau Pfeiffer-Bünsken, finde ich, auch eine hervorragende Arbeit geleistet. Gleichwohl sind das alles, wenn man so möchte, aktuelle Löcher, die gestopft werden. Uns ging es in unserem Schreiben vor allen Dingen darum, in die Zukunft zu blicken, wenn nämlich Corona hoffentlich nicht mehr uns so stark bestimmt in unserem Tun, dann die Kultur weiter zu stärken. Denn bisher war es so, immer dann, wenn haushalterische Probleme auftraten, wurden die freiwilligen Maßnahmen, die freiwilligen Ausgaben einer Kommune gekürzt. Und das ist in allererster Linie dann die Kultur. Und deshalb finden wir, es ist ein richtiger Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie gehen wir in den nächsten 5 Jahren mit der Kultur, mit den Kulturschaffenden um.
Nordrhein-Westfalen verfügt ja über eine beispiellose Dichte an Theatern, Museen und auch Orchestern. Es ist abzusehen, dass den Kommunen durch die Krise Einnahmen längerfristig wegbrechen werden. Vermuten Sie nur, dass dann an Ausgaben für Kultur sehr gespart wird, dass sie gestrichen werden, oder ist das womöglich auch schon beschlossene Sache?
Also ich arbeite seit über 30 Jahren in der Kultur, zunächst als Museumsdirektorin, dann als Beigeordnete für Kultur. Und meine Erfahrung zeigt mir immer dann, wenn haushalterische Probleme auftreten, blutet die Kultur. Man muss sehen, dass die Kultur schon jetzt geschwächt ist Und wenn dann solche Rettungsschirme nicht mehr funktionieren, besteht die Gefahr, dass tatsächlich Infrastruktur wegbricht, dass dann insbesondere bei freien Theatern, kleinen Kinos und anderen Kulturinstitutionen, die nicht unbedingt in städtischer oder Landesträgerschaft sind, dass dort dann tatsächlich einfach geschlossen wird.
Sind denn von Kürzungen alle Kommunen gleichermaßen betroffen?
Das ist sehr unterschiedlich zu sehen, weil unsere Kommunen natürlich letztendlich sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wir sind ja wesentlich abhängig von Steuereinnahmen und insofern sieht das unterschiedlich aus. Wir haben unterschiedliche Gewerbesteuer, Einkommensteuereinnahmen. Das kann man nicht vergleichen.
Sie fordern, Frau Zangs, unter anderem einen nachhaltigen Rettungsschirm in engem Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen. Wie stellen Sie sich diese Nachhaltigkeit vor?
Ja, dass etwas tatsächlich in einer Förderung auf mehrere Jahre angelegt ist und nicht immer nur ein kleines Loch aktuell stopft und nicht nur auf einzelne Projekte bezogen, sondern dass es eine kontinuierliche Förderung gibt. Das wäre wünschenswert, weil nur dann auch eine kontinuierliche Arbeit möglich ist.
Und was passiert, haben Sie das mal gedanklich durchgespielt, wenn Ihr offener Brief an die Kanzlerin nicht die erwünschte Resonanz findet?
Ja, das werden wir alle abzuwarten haben. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber es gibt die große Befürchtung, dass tatsächlich viele Theater und Orchester und so weiter schließen müssen. Wir haben jetzt schon Signale, dass Künstler, auch wirklich hochrangigste Künstler, da mit ihrem Beruf, mit ihrer Berufung hadern und überlegen, diesen Beruf aufzugeben. Und das ist ja letztlich unser kulturelles Kapital. Wenn wir keine Künstler mehr haben, dann nützt mir auch ein Gebäude, ein Theater nichts mehr. Für diese Künstler braucht es eine Perspektive und deshalb müssen wir längerfristige Projekte haben. Denn Menschen, die keinerlei Perspektive haben, die geben dann auch schon mal schnell auf. Und wichtig wäre es für uns, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, wissen Sie, wir sind jetzt die ganze Zeit in einem wirklich nervenaufreibenden Stop-and-Go-Modus. Wir planen, wir machen sogar auf, wir zeigen eine Ausstellung und dann machen wir 3 Tage später wieder zu. Und die Ausstellung steht da, keiner schaut sie sich an und die nächste Ausstellung steht schon wieder ins Haus und die ganze Präsentation war praktisch für leere Räume. Und wir würden gerne darüber sprechen, wie kann man vielleicht zum Beispiel vom Inzidenzwert abhängig regional unterschiedlich dazu kommen, dass man zum Beispiel sagt, wenn wir einen Inzidenzwert in einer Kommune unter 50 haben, dann dürfen wir die Kulturinstitutionen öffnen. Haben wir einen über 100, dann müssen die und die Institutionen geschlossen haben, aber andere dürfen offen sein, denn das Publikumsverhalten ist in einem Museum natürlich ein anderes als jetzt zum Beispiel in einem Konzert oder in einer VHS, wo viele Teilnehmer zusammen um einen Tisch sitzen. Und insofern kann man bei den sehr ausgeklügelten und guten Hygienekonzepten, die inzwischen überall erarbeitet wurde, auch unterschiedlich reagieren im Rahmen der Pandemie. Und darüber würden wir gerne ins Gespräch kommen und auch dieses vielleicht dazu vernünftigen Lösungen bringen.
Christiane Zangs ist Vorsitzende des Kultursekretariats Wuppertal, das die 21 größten Städte Nordrhein-Westfalens vertritt. Wir haben über den Hilferuf des Kultursekretariats, der direkt an die Bundeskanzlerin gerichtet ist, gesprochen. Frau Zangs, ich wünsche Ihnen eine baldige Antwort darauf.
Danke Ihnen.
Guten Abend.
Tschüss, Frau Brinkmann. Danke.
1992, 50 Jahre nach der Wannsee-Konferenz, gründete der Historiker Julius Herr Schöps in Potsdam das Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass es ein Institut für jüdische Studien an der Potsdamer Universität und das Abraham-Geiger-Kolleg zur Rabbinerausbildung gibt. Julius Schöps hat vor Jahren signalisiert, dass er sich aus der Leitung zurückziehen wolle. Am 1. Dezember hat nun die Historikerin Miriam Rürup seine Nachfolge angetreten. Schönen guten Abend, Frau Rürup.
Guten Abend.
Es gab den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Es gibt antisemitische Übergriffe auf Straßen und auf den Querdenker-Demonstrationen werden auch judenfeindliche Verschwörungsfantasien in die Welt hinaus posaunt. Wie will das Moses-Mendelssohn-Zentrum sich da künftig stärker in die öffentliche Diskussion über Antisemitismus und Rechtsextremismus einbringen?
Eigentlich muss man darauf ja antworten, es bringt sich schon sehr stark ein. Und dieses Einbringen will ich unbedingt fortsetzen mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort, weil wenn wir uns anschauen, und das ist auch einer der großen Unterschiede für mich, aus Hamburg nach Potsdam jetzt zu wechseln, wenn wir uns anschauen, wie die Situation in Potsdam ist vor Ort, ist es eine wesentlich dramatischere, muss man sagen, politische. Und man muss wirklich noch stärker sozusagen Position beziehen gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und gegen Geschichtsklitterungen auf verschiedensten Ebenen. Insofern einerseits so weitermachen wie bisher, andererseits sicherlich auch nochmal andere Bündnisse schließen und sich, wo es geht, breit aufzustellen, um ja gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus vorzugehen.
Und werden Sie sich auch einsetzen dafür, dass mehr Vertreter jüdischer Herkunft in Gremien sitzen, zum Beispiel in der Antisemitismuskommission beim Bundesministerium des Inneren?
Da gab es ja schon mal eine Initiative, das zu verstärken. Ich denke, das ist durchaus ein Punkt, der wichtig ist. Das ist ja etwas, was man quasi in allen Bereichen, wo es um Opfer von rechtsextremer Gewalt geht, antrifft, dass Kommissionen gebildet werden, die sich mit Rassismus beschäftigen sollen. Und es sitzt nicht ein Mensch von People of Colors in einer solchen Kommission. Also insofern die Betroffenenperspektive mit einzubringen, ist etwas, was ich als sehr wichtig erachte. Zugleich aber würde ich sagen, das ist nicht das Vordringliche, denn das Vordringliche ist wirklich, dass man an Bündnissen arbeitet und dass man als Bündnis gegen diese Strömungen in unserer Gesellschaft vorgeht.
Die Vermittlung deutsch-jüdischer Geschichte in Schulen ist dem Moses-Mendelssohn-Zentrum ein großes Anliegen. Wird da generell noch zu wenig an Vermittlung geleistet? Und worauf kommt es hauptsächlich an?
Ob zu wenig gemacht wird, das ist ein immer schnell geäußerter Vorwurf, wo ich denke, es kann nie genug gemacht werden und daran müssen wir arbeiten. Und erfreulicherweise gibt es eben dann demnächst auch eine zusätzliche Vermittlungsstelle quasi, die sich mit dieser Vermittlungsarbeit deutsch-jüdischer Geschichte in Schulen oder überhaupt in Lernstätten befassen wird, die wir aufbauen können am MMZ. Aber es geht eben auch darum, dass wir uns wirklich fragen, was ist denn die Geschichte, die da vermittelt wird. Und auch da wäre es mir wieder wichtig zu sagen, jüdische Geschichte nicht ausschließlich durch diese opferzentrierte Perspektive zu betrachten, sondern als selbstbewusste Minderheitengeschichte. Und gerade dieses didaktische Potenzial, könnte man es vielleicht nennen, einer religiösen Minderheit, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte Ausgrenzung erfährt, die aber dennoch sich nach innen rein selbstbewusst behauptet und eben zunehmend auch mit zunehmender Gleichberechtigung auch nach außen hin selbstbewusst und stolz auftritt, dass man das ein bisschen verdeutlicht. Das heißt, wir gucken genauer in die Schulbücher, schauen uns an, welche Themen außer Juden in der Zeit der Pest, der Kreuzzüge und der Shoah gibt es, die man hervorheben kann. Ja, also nicht nur die, in denen Juden als Opfer dargestellt werden, sondern eben auch Juden als ganz normale Menschen. Also nicht die Moses Mendelssohns, sondern die ganz normalen Juden, die als Weber, als Händler, als Arme, als Wohltätige, wie auch immer, ihr Leben gefristet haben.
Einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte, Frau Rürup, ist die deutsch-jüdische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und die Migrationsgeschichte. Auch die Erforschung der Situation ausländischer und staatenloser Juden und ihre Beziehung zu deutschen Juden während des Nationalsozialismus. Wie wollen Sie diese Recherchen mit dem Heute verbinden?
Ja, das ist eine gute Frage, die Recherchen über historische Themen mit dem Heute zu verbinden. Eben bei der Migrationsgeschichte liegt es ja vermeintlich auf der Hand. Und gerade wenn wir uns jüdische Geschichte anschauen, stellen wir fest, dass sie immer mit Migration verbunden war. Nicht immer nur zwangsweise, glücklicherweise. Ja, es ist nicht immer die Migration, die aus Verfolgung entsteht, sondern es gibt genauso auch die Migration, die aus dem Bestreben nach einem besseren Leben andernorts entsteht. Und das ist der Fokus, den ich quasi einnehme. Selbst wenn ich mich mit Staatenlosen und dem Umgang mit Menschen ohne Pass und ohne dokumentierte Identität befasse, dann schaue ich mir auch immer an, was gibt es da möglicherweise für Positionen, die für diesen Menschen von Vorteil sein könnten. Insofern ist Migration für mich immer so diese Beidseitigkeit, ja, von Zwang und Freiwilligkeit eröffnen. Und das wäre etwas, wo ich sagen würde, wenn wir da nochmal genauer schauen, auch ruhig ins konkrete Beispiel Brandenburg als Transitland und auch Migration im Sinne von regionaler Mobilität uns anschauen. Dann wäre da ein Aspekt, wo man so ein Institut, das in Potsdam, was ja häufig als vor den Toren Berlins wahrgenommen wird, angesiedelt ist, genau umdrehen kann und sagen kann, wir gucken jetzt nicht von Potsdam nach Berlin, sondern wir schauen uns an, inwiefern war aus Berlin, was ja eine der Städte mit der größten jüdischen Minderheit lange Zeit war, was für eine Rolle spielte da das Umland? Also den Blick nach Brandenburg richten und schauen, wie Mobilität in das Umland quasi eine Rolle gespielt hat.
Das finde ich auch ganz wichtig, weil wir es wirklich gewohnt sind, auf die Städte, in denen es jüdische Museen und Erinnerungsorte gibt, zu schauen. Aber wie das Leben sich im ländlichen Raum, in den Regionen entwickelt hat, davon weiß man eben doch nicht genug. Und ja, das Moses-Mendes-Zentrum befindet sich eben in Brandenburg.
Genau. Und Brandenburg hat auch das Potenzial, also es gibt ja gerade mit dieser Bewegung so um die Jahrhundertwende und Anfang 20. Jahrhundert zurück zur Natur, ja, gibt es auch die Idee, quasi so Berufsumschichtung zu machen für die jüdische Minderheit, dass man neue Berufsprofile entwickelt und dass man dafür aufs Land geht. Und es gibt heute verschiedene Initiativen, diese Landgüter, die sogenannten Hachscharott-Güter, quasi wieder zu entdecken, zu bewahren und deren Geschichte zu erzählen. Und das wäre so ein Brandenburger Lokalbezug oder Regionalbezug ist es ja eigentlich, der aber eine wesentlich größere Geschichte erzählt als lediglich die Berlin-Brandenburgische.
Der auch seinen Platz finden könnte, denn im kommenden Jahr wird man ja an vielen Orten etwas über 1700 Jahre jüdischer Geschichte im deutschsprachigen Raum lernen können. Ist das der Moment, wo die Blindstellen in der Erforschung des Zusammenlebens der jüdischen Minderheit und der christlichen Mehrheit im ländlichen Raum, Beispiel Brandenburg, aber auch in den anderen Bundesländern, mal näher angeschaut werden sollte?
Das ist die große Chance, würde ich sagen, des nächsten Jahres. Man wird sich vor Veranstaltungen und unterschiedlichsten Formaten zur jüdischen Geschichte und zur jüdischen Gegenwart kaum retten können. Und das Wunderbare daran ist, es gibt die verschiedensten Ansätze, die verschiedensten Definitionen von was ist jüdisch oder jüdisches Leben. Und da werden wir auch als MMZ unseren Beitrag zu leisten. Also neben Publikationsprojekten, die ja etwas langwieriger sind, gibt es auch die Idee, eine größere Konferenz im Herbst zu haben zum Thema Diaspora, wo es sozusagen darum geht, wie die deutsch-jüdische Minderheit außerhalb Deutschlands weiter gewissermaßen an ihrer jüdischen und deutschen Zugehörigkeit gleichermaßen festgehalten und diese gelebt hat.
Die Historikerin Professor Miriam Rürup ist die neue Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam. Viel Erfolg bei Ihren Vorhaben, Frau Rürup, und einen guten Abend noch.
Herzlichen Dank und Ihnen auch einen schönen Abend.
Climate Fiction ist eine neue internationale Strömung in der Literatur, denn es werden mehr und mehr Krimis, Science-Fiction, Lyrik, Gesellschaftsromane und erzählende Sachbücher geschrieben, die die Klimakrise ernst nehmen. Das Literaturhaus in Berlin greift den Trend auf und hat nun das weltweit erste mehrtägige Literaturfestival zu diesem Komplex organisiert, mit Panels, die aus London, Istanbul, Kopenhagen und Zürich zugeschaltet werden. Alex Goodbody hat sich als Germanist auf Klimathemen in der deutschsprachigen Literatur spezialisiert. Am Nachmittag hat er einen Vortrag gehalten und danach haben wir miteinander geredet. Ich habe ihn in Großbritannien erreicht. Hallo.
Hallo.
Die Sorge um bedrohliche klimatische Veränderung ist ein Thema, dem sich heute ja eigentlich niemand mehr verschließen kann. Hat denn die Literatur den Klimawandel schon viel früher als Sujet entdeckt?
Die Wissenschaftler wissen darum seit den 60er oder 70er Jahren. Und die ersten Romane von Ursula Le Guin zum Beispiel stammen aus den 70er Jahren. Aber erst in den 90ern ist das eigentlich zu einem Thema geworden. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Öffentlichkeit erst in der Zeit bereit war, das als Thema zu akzeptieren und sich Bücher gewünscht hat darüber.
Was sind denn die wesentlichen Merkmale der Climate Fiction?
Ich würde sagen, im engeren Sinne sind das Werke, in denen Klima nicht nur als Hintergrund vorkommt, sondern als Akteur ins Zentrum des Geschehens rückt. und genau gesagt der anthropogene Klimawandel. Mittlerweile gibt es hunderte von Titeln, nicht nur in der angelsächsischen Welt, sondern auch in Skandinavien und Deutschland und auch woanders, Indien und China und so weiter. Also der Extremfall, das sind dann eigentlich, es ist eine Art von verdichtete Form des Wissenschaftsjournalismus. Aber es muss nicht so eng definiert werden. Ich würde sagen, alle Geschichten, die uns dazu herausfordern, nachzudenken über unsere Lebensweise und über unsere Verantwortung für die Zukunft des Planeten.
Entwerfen Autoren, Autorinnen denn eher katastrophische Szenarios oder gibt es auch eine ganze Reihe ermutigender Bücher, die Alternativen aufzeigen?
Die meisten Erzählungen und Romane kombinieren Elemente von Science-Fiction und Thriller und Katastrophenromanen. Ich denke an Margaret Atwoods Trilogie Oryx und Craig, Das Jahr der Flut und so weiter. Und die Bücher von Kim Stanley Robinson oder Paolo Bacigalupi, Biokrieg. Oder unter den deutschen Autoren Dirk Fleck und Sven Böttcher. Aber es gibt ebenfalls auch Autoren, die an das erinnern wollen, was verloren geht, die unserer Trauer Ausdruck geben, wie Ilya Trojanows Eistau. Und es gibt auch Bücher, die mit Humor arbeiten, wie Ian McEwan Solar. Und einige wenige realistische Werke gibt es, die in der Gegenwart spielen und nicht irgendwie mögliche Zukünfte entwerfen. Ich denke da an Barbara Kingsolvers Das Flugverhalten der Schmetterlinge.
Die Fridays for Future-Bewegung ist eine internationale. Hat sie denn schon Spuren in der neueren Literatur hinterlassen?
Sie ist gewissermaßen antizipiert worden von mindestens einem Autor, dem Norweger Jostein Garder. Er hat ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist, aber auf Englisch heißt es »The World According to Anna«. Annas Welt oder so ist vielleicht heißt es auch. Da geht es um ein 15-jähriges Mädchen. Sie macht irgendwie Kontakt mit ihrer Enkelin und ihre Enkelin, 70 Jahren von jetzt in der Zukunft, wirft ihr vor, dass sie nichts gemacht hat, um den Klimawandel zu mindern oder zu verhindern. Und da kehrt sie in die eigene Zeit zurück und wird zur Aktivistin und nimmt einiges vorweg, was Greta Thunberg gemacht hat.
John von Düffels Roman Der brennende See, den er dieses Jahr rausgebracht hat, könnte vielleicht auch dazu zählen. Also Klimakampf ist eben ein Thema und es geht ja um die jüngere Generation, der man eine Stimme geben muss. Gibt es denn eigentlich schon einen, sagen wir mal, großen Klimawandelroman, der das Zeug zum Klassiker hat?
Ich denke, wir brauchen eine Vielfalt von verschiedenen Ansätzen. Es gibt ja verschiedene Lesergruppen. Ja, heute Nachmittag hatten wir ein Panel, da wurden ja drei Romane vorgestellt. Einmal das Flugverhalten der Schmetterlinge, wo es um die Auswirkungen auf den Wanderflug von Monarchfaltern geht und um die Mentalität der Klimawandelverleugner in den Vereinigten Staaten, also relativ realistisch. Und das zweite Buch war Ismael von Daniel Quinn. Das ist so ein sokratischer Dialog. Also ein Gorilla wird zum Lehrer und lehrt dann also eine Art von Zivilisationsphilosophie. Und das dritte Werk war dann ein Zukunftsroman von George Turner, schon aus den 80er Jahren. Ein Australier, der sich die Stadt Melbourne vorgestellt hat, wie das in einigen Jahrhunderten sein könnte, überflutet. Und mit Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung und so weiter. Alles wird benötigt.
Diese Titel findet man hoffentlich auf der Webseite des Climate Fiction Festivals, das heute in Berlin gestartet wurde vom Literaturhaus. Alex Goodbody ist einer von 27 Autoren und Wissenschaftlerinnen, die beim ersten internationalen Climate Fiction Festival mitmachen. Das Ganze muss natürlich digital stattfinden. Die Redebeiträge werden übersetzt und das an 3 Tagen. Vielen Dank, Herr Goodbody.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Und die kommen heute von Thomas Jedicke.
Die Verbände deutscher Drehbuchautoren haben sich mit ihrer Kollegin Anita Decker solidarisiert. Weil sie mit ihrer erfolgreichen Klage gegen Warner Brothers und Till Schweigers Produktionsgesellschaft Barefoot ein großes berufliches Risiko eingegangen sei. Gerichtlich auf das Urheberrecht zu pochen, dass bei großen Erfolgen wie dem Kinofilm Kein Ohrhasen eine entsprechende Beteiligung vorschreibt, hätten sich bislang nur Kolleginnen und Kollegen zugetraut, die am Ende ihrer Karriere oder mit dem Rücken zur Wand gestanden hätten, heißt es beim Verband Deutscher Drehbuchautoren. Das Kammergericht Berlin hat laut FAZ inzwischen bestätigt, dass die unterlegenen Parteien Berufung gegen den juristischen Sieg von Decker eingelegt haben. Tobias Moretti hat den Stab in Hugo von Hoffmannsthals Jedermann weitergereicht. Wie die Salzburger Festspiele mitteilten, wird Lars Eidinger im nächsten Jahr in der Titelrolle zu sehen sein. Als Bullschaft wurde die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger engagiert. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes in der Regie von Michael Sturminger soll am 17. Juli 2021 wieder Saisonpremiere auf dem Domplatz haben. Bei Schlechtwetter im großen Festspielhaus. Nur 12-30% der Antragsteller für Förderprojekte im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms Neustart Kultur erhalten Unterstützung. Das teilte der Deutsche Kulturrat nach einem Treffen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit. Die Nachfrage nach dem Programm übersteige die zur Verfügung stehenden Mittel bei weitem. Deshalb müsse es dringend aufgestockt werden, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Heute vereinbart wurde eine längere Laufzeit für geförderte Kulturprojekte. Bis Ende nächsten Jahres können sie stattfinden. Die Abrechnung muss den Behörden erst im Sommer 2022 vorgelegt werden. Aus formalen und inhaltlichen Gründen haben Auswahlkommission und Stiftungsrat des Bauhauses Dessau die Nachfolgesuche für Direktorin Regina Bittner abgebrochen. In einer Pressemitteilung werden als Gründe der ungenau formulierte Ausschreibungstext und die nicht zufriedenstellende Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber angeführt. Somit kann der Posten nicht, wie geplant, mit Beginn des neuen Jahres neu besetzt werden. Regina Bittner bleibt noch im Amt.
Die Filmbranche befindet sich im Umbruch. Streamingdienste machen den Kinos seit längerem Konkurrenz und Netflix-Produktionen schaffen es inzwischen auch auf Festivals in den Wettbewerb. Kinos leiden schwer unter Corona-bedingten Schließungen, bei uns und natürlich auch in den USA. Dort hat das Filmstudio Warner Brothers jetzt bekannt gegeben, im nächsten Jahr seine neuen Produktionen zeitgleich in Kinos und bei HBO Max, dem Streamingdienst von Warner Media, zu zeigen. Was hinter dieser neuen Vermarktungsstrategie steht, die erst mal ein Jahr lang getestet wird, kann uns Ulrich Höcherl sagen. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Blickpunkt Film. Guten Abend, Herr Höcherl.
Ja, guten Abend.
Den Streamingdienst HBO Max gibt es bislang nur in den USA. Die US-amerikanischen Kinos protestieren bereits gegen zeitgleiche Filmstarts. Gräbt Warner ihnen das Wasser ab?
Nein, das ist nicht die Absicht von Warner, glaube ich, obwohl ich natürlich nicht Teil der Strategiesitzungen bei Warner gewesen bin. Warner versucht natürlich, seine Filme zu vermarkten, die sie natürlich ursprünglich fürs Kino alleine gedacht hatten, die sie jetzt aber bei, Sie haben das ja schon gesagt, bei der Situation in Amerika mit den vielen Kinoschließungen, insbesondere in den großen Städten, in Los Angeles und New York, sonst nicht anders vermarkten können, theoretisch. Also Warner hat ja selbst gesagt, das sei nur für dieses eine Jahr geplant, weil sie davon ausgehen, dass die Corona-Krise letztlich auch noch das nächste Jahr bestimmen wird. Und danach würden sie zurückkehren zu einer Strategie, die dann die Kinos wieder exklusiv an erste Stelle setzt, zumindest bei den großen Tentpole-Pictures.
Für viele Kinobetreiber wird es sehr eng. Den Filmstudios steht das Wasser auch bis zum Hals. Wie steht denn Warner Brothers da finanziell?
Also Warner Brothers, glaube ich, um die muss man sich keine Sorgen machen. Das ist ja gerade erst vor kurzem gekauft worden von AT&T. Und AT&T, die Telefongesellschaft letztlich in Amerika, aber natürlich ein wichtiger Player, auch bei der Versorgung mit Internet, mit anderen digitalen Diensten, richtet vielleicht sein Content-House Warner Media jetzt etwas anders aus. Aber zunächst ist es natürlich so, dass Warner Unsummen von Geldern in große Filmproduktionen steckt, so wie das auch die anderen Studios machen. Und diese Filme sind inzwischen zum Teil fertig und schon seit Monaten verschoben. Und nun müssen sie auch irgendeinen Plan finden, wie sie diese Filme ans Publikum bringen und wie sie letztlich dann natürlich auch das Investment, das ja viele hundert Millionen Dollar schwer ist, von den DC Comics Verfilmungen, um die es hier jetzt geht, aber auch von den anderen großen Filmen wie Dune oder wie Matrix 4, dann muss ihnen etwas einfallen. Und das haben ja andere Studios jetzt schon vorgemacht. In diesem Jahr haben sich auch mit den Kinobetreibern in Amerika geeinigt und dort Wege gefunden, um die Filme entweder einfach vorab als Premium-VOD zu vermarkten oder auf ihren Streaming-Dienst zu setzen oder aber den Kinos doch ein Fenster einzuräumen. Und nur ganz kurz, Warner ist ja nun das Studio gewesen, das am meisten gelobt wurde in diesem Corona-Sommer, weil Warner hat schließlich den lang ersehnten Blockbuster gebracht, Tenet, den die großen Multiplexe unbedingt brauchten, damit es sich überhaupt lohnte, für sie aufzusperren, soweit sie überhaupt aufsperren durften.
Ist die gleichzeitige Filmauswertung in Kinos und Streamingdienst so etwas wie eine Nummer-Sicher-Strategie, weil man nicht absehen kann, wie lange Kinos auch im nächsten Jahr wegen Corona geschlossen sein werden? Oder ist es auch ein Test und bei Erfolg dann vielleicht ein Modell, was zur Dauereinrichtung wird?
Es ist eine Strategie, um die Kinos mit hochwertigem Produkt zu versorgen, weil sie wissen ja, dass andere Studios ihre Filme zurückgehalten haben oder einfach schieben. Der neue James-Bond-Film ist natürlich von einem Termin auf den nächsten Termin geschoben worden. Die Kinos brauchen aber Produkt, da das Einspiel in den Kinos natürlich in diesen Zeiten, wenn nur ein Teil der Kinos überhaupt öffnen darf in ganz Europa oder mehr oder weniger bis auf Holland und vielleicht jetzt auch Großbritannien, sind die Kinos ja auch geschlossen. Das heißt, es muss eine Strategie her, um die Filme trotzdem zu vermarkten. Das ist das eine. Das heißt, Warner bringt jetzt zuverlässig jeden Monat einen großen Film, den die Kinos dann auch spielen können, der attraktiv genug ist für ein großes Publikum. Gleichzeitig ist ihnen natürlich daran gelegen, den eigenen Streamingdienst ans Publikum zu bringen und den zu fördern. Und deswegen dieses gleichzeitige Spielen, das also nur für einen Monat jeweils vorgesehen ist. Und danach haben die Kinos für einen weiteren Monat oder für weitere Wochen den Film erneut exklusiv. Also es ist ein ganz eigener Weg, den Warner da geht. Noch sind die Details ja gar nicht klar. Also die großen Kinoketten in den USA haben zugestimmt mit kürzeren Fenstern, weil ihnen entgegengekommen worden ist bei den Leihmieten. Das hat Warner im Übrigen auch für Wonder Woman, der jetzt im Dezember oder Mitte bis Ende Dezember starten soll, getan. Das heißt, die Leihmieten, die Kinos müssen ja eine Form von Miete zahlen, damit sie den Film spielen dürfen. Da ist den Kinos sehr stark entgegengekommen worden. Ob das auch jetzt bei dieser Staffel der Fall sein wird, das ist natürlich noch nicht klar.
Das Filmunternehmen Warner Brothers probiert eine neue Vermarktungsstrategie aus. Für die US-amerikanischen Kinoketten bedeutet die Streaming-Ankündigung des Konzerns einen Rückschlag. Herr Höchel, danke für die vielen Informationen.
Gerne.
In loser Folge haben wir in dieser Woche in Fazit damit begonnen, in verschiedenen Bundesländern nachzufragen, wie sich etablierte Einrichtungen und freie Kulturschaffende in Corona-Zeiten unterstützen. Organisieren die Künstler in der Krise Hilfe und wenn ja, wie? Christiane Habermals hat sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover umgehört.
Solidarität mit der Kulturszene? Manchmal genügen auch schon kleine Ideen, um sie zum Ausdruck zu bringen. Die Tellkampf-Schule in Hannover etwa hat sich etwas überlegt. Sie will ihren Schülern hochwertige Konzerterlebnisse ermöglichen und gleichzeitig freien Künstlern in der Corona-Zeit helfen. Ab Januar will Schulleiterin Katharina Badenhopp in der Aula jeden Monat ein Konzert stattfinden lassen, natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln. Die Musiker erhalten eine Gage von 200 Euro. Finanziert wird das Projekt erst einmal von Schulelternrat und vom Förderverein der Schule.
Und dadurch wollen wir versuchen, Musikern, jungen Musikern, vor allen Dingen Musikstudenten, Möglichkeit zu geben, kleine Auftrittsmöglichkeiten an der Schule zu schaffen, dort, wo sie dann nochmal auch ein wenig Entgelt bekommen, damit sie sich dann auch vielleicht die ein oder andere ausfallende Gage vielleicht auch ein bisschen zumindest ersetzen können.
Sagt Schulleiterin Katharina Badenhopp. Kult und Co. heißt das Projekt der Schule. Co. steht dabei für Corona. Aber kleingeschrieben, denn die Pandemie soll nicht alles überlagern, erst recht nicht in der Kultur. Es ist ein kleiner Beitrag zur Solidarität, aber auch er hilft. Denn vor allem freie Künstler, Musiker, Schauspieler kämpfen derzeit um ihre Existenz. Auch für die öffentlich geförderten Kulturinstitutionen ist es schwierig. Sie können nicht öffnen, ihre Inhalte finden in der Öffentlichkeit nicht mehr statt. Dennoch sitzen sie in stürmischen Zeiten noch einigermaßen behaglich im Windschatten, während die freien Künstler dauerhaft davongetragen zu werden drohen. In Hannover hat sich gleich zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr eine Initiative gegründet. Unter dem Motto Staying Alive, Kultur öffnet, haben sich die öffentlichen Kulturinstitutionen wie Museen, Stadttheater, Konzertsäle, Kunstvereine zusammengetan, um auf die Notlage der Kultur hinzuweisen, auch der freien Kulturschaffenden. Doch ein spezielles Hilfsprogramm für die freie Kulturszene ist daraus bislang nicht erwachsen. Das wurde eher in der freien Szene selbst umgesetzt, im Pavillon, einem freien Veranstaltungs- und Bildungszentrum an der Listermeile in der Oststadt.
Wir haben unsere Räume zur Verfügung gestellt. Wir haben einen großen Saal, in dem passen 200 Personen unter Corona-Bedingungen. Und die haben wir Veranstaltern zur Verfügung gestellt, die in ihren eigenen Räumen nicht veranstalten konnten, weil bei denen vielleicht nur 20 oder 30 Leute erlaubt waren unter Corona-Bedingungen.
Erzählt Pavillonleiterin Susanne Müller-Jansch. Sie ist sehr aktiv in der freien Szene. Die Solidarität, sagt sie, sei hier von Anfang an sehr groß gewesen. Das Problem, je kleiner die Räume, desto schwieriger ist es, die Hygienebedingungen umzusetzen. Das Theater am Küchengarten etwa hat eigentlich Platz für 200 Personen, nach Corona-Auflagen nur noch für 30. Da lohnt sich der Auftritt kaum. Im Pavillon schon. Der Größere nimmt den kleineren Huckepack, ein praktisches Prinzip. Begünstigt durch den Umstand, dass der Pavillon als größter freier Träger in Hannover die Mietkosten von der Stadt erstattet bekommt. Zusätzlich hat Müller-Jansch bei der Stadt Fördergelder für die Produktionen beantragt. Theater für Hannover heißt das Solidaritätskonzept. 40 Veranstaltungen konnten so stattfinden, bis der neue Lockdown kam. Ab Februar soll es hoffentlich weitergehen.
Genutzt haben das jetzt vor allem Kabarett- und Comedy-Veranstalter, also das Theater am Küchengarten in Hannover und Desimo, das ist so ein sehr bekannter freier Kabarettist in Hannover mit so einem eigenen Programm, der sonst in einem Kino spielt, der hat dann bei uns gespielt.
Könnte dieses Huckepack-Prinzip nicht übertragen werden auf die ganz großen Häuser der Stadt, die Oper oder die Stadttheater? Schwierig, sagt Sonja Anders, Intendantin des Schauspielhauses Hannover mit insgesamt 5 Spielstätten. Denn auch im Lockdown gehe der Probenbetrieb in den Häusern ja weiter.
Und solange wir proben, sind auch die Räume im Grunde alle belegt. Wir haben immer mal kleinere Kooperationen mit freien KünstlerInnen. Und wir haben jetzt zum Beispiel uns so der Glocksee bei uns so ein bisschen angenommen, dem Theater in der Glocksee. Die haben bei uns im Hoftheater gespielt und werden jetzt im Januar im Ballhof mal spielen, damit sie überhaupt ins Spielen kommen.
Doch das bleibe die Ausnahme, sagt Anders. Denn für das Schauspielhaus, das für die Produktionskosten aufkomme und den Schauspielern auch Gagen zahle, seien das teure Gastspiele, von denen sie sich zusätzlich zu ihrem eigenen Programm nicht viele leisten können.
Also ich würde mal sagen, wir können ohne Probleme mit Technik und Vorderhaus, den Räumen und unseren Konzepten den Freien entgegenkommen. Das machen wir auch gerne. Aber die Freien wollen dann zusätzlich noch eine Gage haben, was auch ihr gutes Recht ist. Und das alles zusammengerechnet können wir uns nur punktuell leisten.
Dafür zumindest könnte es jetzt Abhilfe geben. Das Land Niedersachsen hat gerade ein neues Corona-Förderprogramm aufgelegt, wonach Veranstalter, die solo-selbstständige Künstler engagieren und damit zu deren Lebensunterhalt beitragen, deren Gagen erstattet bekommen.
Das ist, finde ich, ein sehr gutes Konzept und da beantragen sicher viele Veranstalter jetzt auch fürs nächste Halbjahr gerade.
Lobt Pavillonchefin Müller-Jansch. Damit ist vielleicht mehr Hilfe möglich. Gute Ideen und den Willen zur Solidarität wird es trotzdem brauchen. Die Tellkamp-Schule denkt jedenfalls schon weiter. Im nächsten Schuljahr soll es eine große Podiumsdiskussion an der Schule geben mit Bands und Musikern aus Hannover. Thema: die Situation von freien Künstlern in der Stadt.
Festangestellte und freie Kulturschaffende wie auch Schulen setzen in Hannover solidarische Zeichen. Klaus Pukatzki hat den Abend damit verbracht, die Zeitungen vom Samstag zu lesen. Und das ist dabei herausgekommen.
Das US-Magazin Time hat mit der 15-jährigen Jungforscherin Gitanjali Rao erstmals in seiner Geschichte ein Kind des Jahres gekürt. Das lesen beim Berliner Tagesspiegel. Das Magazin, das alljährlich eine Persönlichkeit des Jahres ausruft, würdigt den Teenager aus dem US-Bundesstaat Colorado damit für Entwicklungen, etwa für sauberes Trinkwasser, den Kampf gegen Drogenabhängigkeit und gegen Online-Mobbing. Kinder kommen in den Feuilletons viel zu wenig vor. Anfang November wollten wir von Kindern wissen, welche Fragen ihnen zurzeit unter den Nägeln brennen. Will jetzt aber wenigstens die Tageszeitung Taz das Altersdefizit angehen. Carla ist 10 und möchte wissen, wie Filme gedreht werden. Eine Frage, die sich auch manche Erwachsene stellen dürfte. Wenn viele Menschen zusammenarbeiten, muss die Chemie stimmen, erklärt nun Lin Tran. Am Filmset kann es hektisch werden. Egal wie gut alles organisiert ist, irgendwas geht immer schief. Und was die 10-jährige Carla unbedingt noch wissen sollte? Frauen sind in der Filmbranche gegenüber Männern deutlich im Nachteil. Das erfahren wir aus der Süddeutschen Zeitung. Wie der evangelische Pressedienst meldet, sind demnach im Bereich Regie deutlich mehr Männer, rund 62%, als Experten angestellt als Frauen, knapp 38%. Aber wenn Carla erwachsen ist, sind es ja hoffentlich schon ein paar Prozent mehr. Und jetzt hören hoffentlich nur noch Erwachsene zu. Die Angst überwiegt beim Sex, dieser heftigen Erfahrung, steht nämlich in der Tageszeitung Die Welt. Sex ist nicht der Überfall des Tigers, es ist die seltsame Mischung aus Unerwartetem und Vertrautem, sagt die Philosophin Bettina Stangnet über Sex als Kultur im Interview. Unsere Kultur warnt gern, sich damit nicht zu viel zu beschäftigen. Deshalb hören wir damit auch lieber wieder auf. Der Pop hat vielen Menschen eine Stimme gegeben, die nie gehört worden wären, steht, wieder ganz kindertauglich, im Tagesspiegel. Pop stärkt Frauen, Schwarze und Homosexuelle, findet die Philosophin und Popmusikerin Agnès Gero im Interview. Doch bald schon könnte es Computer geben, die perfekte Hits schreiben, wirft Interviewer Hannes Soltau einen düsteren Blick auf zukünftige Musikergenerationen. Es wäre traurig, wenn Menschen nicht mehr die schöneren Lieder schreiben, meint Agnès Gero. Aber selbst in Algorithmen fließt viel Menschliches ein. Der Computer müsste schließlich erlernen, was wir mögen. Ich habe Lieder gehört, die von künstlicher Intelligenz komponiert wurden. Langweiliger, kompakter Mainstream. Lokale, künstlerische Dynamiken können nicht von Algorithmen abgebildet werden. Und gute Bücher können Computer sowieso nicht schreiben. So ein Jahr hatte der Buchhandel noch nie, erfahren wir aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die bei etlichen Verlagen nachgefragt hat, wie diese Corona bewältigt haben. Die Zahlen, die insgesamt für den deutschen Buchmarkt erhoben werden, zeigen, der dramatische Rückgang im Frühjahr ist inzwischen beinahe wieder ausgeglichen, lautet die tröstliche Bilanz. Selbst in der Krise setzte sich im prosperierenden Kinder- und Jugendbuch der Aufschwung der vergangenen Jahre fort. Und im ersten Halbjahr 2020 betrug das Umsatzwachstum in diesem Segment gegenüber dem Vorjahreszeitraum 3,6%. Kinder sollten einfach viel mehr in den Feuilletons vorkommen.
Findet Klaus Pukatzki. Er hat sich für Fazit mit den Kulturseiten vom Samstag beschäftigt. Auf ein neues und bis bald wieder.